Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Total Sozial. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Familien beschäftigt. Was tun, wenn Kinder nicht so gerne zur Schule gehen? Was, wenn der Schulranzen morgens immer schwerer zu werden scheint, also emotional und nicht nur körperlich? Dazu bin ich heute bei zwei Experten zu Gast, und zwar in der Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Taufkirchen. Stefanie Kimmel ist hier und Karl Brückner. Gemeinsam wollen wir heute darüber sprechen, warum Schule für manche Kinder ein schwieriger Ort sein kann, wie Motivation gelingen kann und welche Rolle vielleicht auch Mobbing spielt. Und natürlich hauptsächlich wollen wir darüber sprechen, wie Eltern ihre Kinder stärken können. Also als erstes, wie gesagt, wollen wir mal so ein bisschen auf die Gründe schauen. Warum ist Schule für manche Kinder ein belastender Ort? Also was ist aus Ihrer Erfahrung, was sind da so die häufigsten Gründe?
Naja, also ich glaube, das ist ein ziemlich großes Thema und da können natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe auch vorliegen. Ich fände es ganz spannend, wenn wir uns vielleicht vorher mal noch so angucken, worum geht's denn da? Also wenn ich so das Empfinden habe, das wird mir zu viel, da will ich nicht mehr hingehen oder was auch immer, irgendwie Schulunlust, Vermeidung und so weiter, Ängste entstehen, dann geht's ja auch irgendwie um Stress, ja. Und deswegen finde ich es mal ganz spannend, wenn wir uns vielleicht mal diesen Stressbegriff noch vorher mal noch angucken. Ja. Stress an sich ist nichts Verkehrtes, hat jeder von uns, braucht man auch. Hat auch was Positives, ja, setzt ja auch Energie frei, wenn wir unter Stress und Anspannung stehen, sind wir konzentriert, Körper ist in, ich sage jetzt mal, Kampfbereitschaft, dass wir uns vielleicht auch schwierigen Aufgaben stellen können. Schwierig wird es natürlich, wenn so ein Ungleichgewicht entsteht. Ja, es soll ja immer so ein Hin- und Herpendeln sein zwischen Anspannung und Entspannung, ja. Und wenn das nicht mehr möglich ist, ja, und wenn ich vielleicht zu wenig Ressourcen zur Verfügung habe, von dieser Anspannung, von dem Stressempfinden auch wieder runterzukommen. Und es sollte im besten Fall so ein tägliches Hin- und Herpendeln sein. Nicht nur, und oh Gott, in 6 Wochen sind die nächsten Ferien, ja, wo ich wieder runterfahren kann, sondern wirklich so im Alltag. Dann wird es natürlich schwierig. Und wenn da bestimmte Ressourcen, sage ich mal, nicht ausreichend da sind, zum Beispiel, ich bin überfordert mit einem Lernstoff oder ich habe Konflikte mit anderen Kindern, mit anderen Schülern, vielleicht gerade auch bei den ganz Kleinen, ich habe noch gar keine gute Beziehung zur Lehrkraft, ja. Gerade in der Grundschule, erste Klasse, da sind ja auch die Lehrer, Lehrerinnen sind ja meistens in der Grundschule auch so ein bisschen so Elternersatz schon noch fast, genau. Das auf jeden Fall sind schon mal Themen, die da ordentlich Stress verursachen können.
Was raten Sie, wie kann man denn Stress und Erholung in einen guten Ausgleich, in eine gute Balance bringen?
Ganz konkret, ja, also ich glaube, da kommt ganz viel eigene Haltung von den Eltern ja auch mit rein. Ja. Also was bedeutet denn für mich auch Stress? Wie gehe ich denn mit Stress und Anspannung und Herausforderungen um? Ja? Auch vielleicht bei uns in der Familie. Ja, was für ein Stresslevel fahren wir im Alltag? Ja? Wie sehr packen wir uns den Alltag auch voll? Wo und wann nehmen wir uns selber auch mal immer wieder Auszeiten? Eben, sind es dann nur die Wochenenden oder nur die Ferien oder können wir im Alltag wirklich so ein bisschen drauf achten? Am Abend ist mal Ruhe angesagt, ja. Ich glaube, das ist schon was, was wir oft so in der Beratung, ich glaube, ich kennen wir alle, so Familienleben ist wahnsinnig vollgepackt mit, klar, Schule, Arbeit, Haushalt, Hobbys, irgendwelche Förderangebote noch wahrzunehmen. Aber sie vielleicht auch ganz bewusst rauszunehmen und jetzt gehen wir vielleicht mal eine Runde spazieren. Oder wir sitzen einfach nur da und quatschen. Oder wir nehmen uns Zeit und malen was zusammen, hören Musik, wie auch immer, Geschichten anhören. Genau.
Das sind schon ganz gute Tipps, wie man so ein bisschen auch Ruhe reinbringen kann. Wahrscheinlich auch gut, morgens schon darauf zu achten, dass nicht, ja, jetzt noch schnell frühstücken und dann anziehen und los geht's, sondern dass man auch in der Früh schon schaut oder dass man da genügend Zeit einplant.
Das Zeitmanagement in der Früh ist eine zentrale Stellschraube, glaube ich. Also je entspannter der Tag startet, desto entspannter können die kleinen Menschenkinder in der Schule ankommen, desto unaufgeregter sind die, desto weniger nehme ich noch mit von dem, was in der Früh schon alles aufregend und vielleicht auch schon zu ersten Konflikten mit der Mama und mit dem Papa in der Früh geführt haben. Und desto ruhiger kann ich in der Schule ankommen und habe nicht nur einen Kopf, sondern vor allem auch das Herz frei für das, was jetzt so im Vormittag ist. Ich bin großer Fan davon und das empfehle ich gerne, einfach im Zweifelsfall Viertelstunde früher aufstehen, ja, und da schon notwendige Zeitpuffer einzuplanen. Und wenn ihr weiß, dass mein Schätzchen einfach eine Schnarchnase ist in der Früh, dann muss ich dem Rechnung tragen. Und es wird nicht besser, wenn ich einfach die Strömungsgeschwindigkeit erhöhe, sondern wenn ich das Zeitfenster größer mache. Das bedeutet für mich als Mama oder Papa vielleicht einfach auch, dass ich ja 20 Minuten von meiner kostbaren Nachtruhe hergeben muss. Aber der Mehrwert ist ein insgesamt entspannterer Familienstart in den Tag.
Das ist dann eigentlich viel wert. Wie früh können sich denn schon solche Schulunlustsymptome zeigen und wie äußert sich das so bei den Kindern im Alltag? Wie können die das zeigen? Also vor allem die Kleinen, denke ich mal, können es vielleicht ja noch gar nicht immer so gut in Worte packen.
Das ist richtig. Tatsächlich sehen wir hier schon Erst- und Zweitklässler, die massiven Schulstress haben und die es nicht nachvollziehbar verbalisieren, aber die zeigen es. Die heben im übertragenen Sinn den Finger und sagen, hallo, hier ist mir was zu viel, hier überfordert mir was. Und das sind dann so Dinge wie, ich will nicht mehr in die Schule gehen, im Kindergarten war es viel schöner, ich habe Bauchweh, ich habe Kopfweh, mir ist schlecht, ich habe nicht geschlafen, ich habe Angst, ich sag gar nichts und verstecke mich einfach im Schrank. Also alles, was Veränderungen im vertrauten, gewohnten Verhalten ist, wenn es anfängt, dass somatische Beschwerden ein Thema werden, wenn so das psychoemotionale Befinden sich verändert, also das Kind mischt auf einmal zu Hause aus vermeintlich unerfindlichen Gründen massiv auf oder kommt überhaupt nicht mehr aus dem Zimmer und wirkt sehr gedrückt, sehr belastet, sehr traurig, sehr unzufrieden. All das können Hinweise sein, dass das Thema Schule momentan ein schwieriges und ein leidvolles ist für Kinder.
Also da geht's vielleicht noch gar nicht unbedingt so um den Leistungsdruck in der Schule oder dass ich sage, der Lernstoff stellt das Kind irgendwie vor Herausforderungen. Das können also auch ganz andere Ursachen sein, die ein Kind in diesem Schulalltag einfach belasten.
Ja, auf jeden Fall. Kinder verbringen ja sehr viel Zeit auch in der Schule und klar, der Lern- und Leistungsaspekt ist das eine, um mit den Anforderungen auch klarzukommen, die da an ein Kind gestellt werden. Jedes Kind ist anders ausgestattet, ja, bringt auch andere Fähigkeiten, Ressourcen mit. Aber natürlich eben auch das ganze soziale Gefüge, ja, Konflikte mit anderen Kindern oder eben vielleicht auch, wenn zu Hause auch Stress ist, ja. Oder auch, wie gehen wir denn als Eltern auch um? Welche Haltung haben wir denn überhaupt zum Thema Schule und wie wichtig ist es uns denn auch? Ja. Und ich finde schon auch immer, dieses Thema Übergänge, ja, so ein bisschen im Blick zu haben. Also klar, der Wechsel jetzt so vom Kindergarten in die Grundschule ist für Kinder eine Wahnsinnsherausforderung, aber natürlich auch für die gesamte Familie. Ja. Da beginnt ein komplett neuer Lebensabschnitt und dann auch während der Grundschulzeit, so dritte, vierte Klasse, wenn es dann auch schon um den Übertritt geht, ja, so das kleine Abitur, heißt hier dann manchmal so, gell, dass sich da wahnsinnig viele Gedanken auch schon gemacht wird. Also wie klappt der Schuleintritt überhaupt gut? Ja, das sind auch schon oft Fragestellungen hier in der Beratungsstelle. Wie klappt der Übertritt in die weiterführende Schule? Das sind dann so große, bahnbrechende, lebensentscheidende Veränderungen.
Wie kann man denn diese Übergänge gut gestalten? Kommen wir jetzt gleich mal dazu. Was kann ich denn konkret tun, um meinem Kind auch den Übertritt in die Schule oder überhaupt die Schulzeit auch positiv zu gestalten?
Das A und O ist meiner Meinung nach, dass ich mir Zeit nehme für mein Kind, dass ich genau hinhöre, dass ich genau hingucke, dass ich Ohren und Herz offen habe für das, was mir mein Kind signalisiert und dass ich eine gute Balance habe, Dinge nicht zu bagatellisieren, aber auch nicht ins Drama kippen zu lassen. Wenn ich Zoff mit meiner Kindergartenfreundin habe, weil die jetzt den besseren Platz im Klassenzimmer hat, dann ist es momentan vielleicht unschön, aber da gibt es eine Lösung dafür und es geht deswegen die Welt nicht unter. Und es ist damit auch nicht das gesamte Thema Schule gleich zum Scheitern verursacht. Es braucht jetzt eine klar umschriebene Situation, eine Lösung und da kann ich unterstützen und dann kann ich helfen und dann ist auch wieder gut. Augenmaß und einen Blick fürs Machbare zu behalten aus Elternperspektive halte ich für ganz zentral. Und je entspannter und souveräner die Eltern, sage ich mal, so einen sicheren Hafen bieten können für die Kinder, desto entspannter sind auch die Kinder.
Also wie so allgemein einfach ein gutes Vorbild sein, also gut vorleben, wie man mit Belastungen, mit Stresssituationen umgeht. Gibt es bestimmte Methoden oder Ansätze, die Sie aus der Beratung oft empfehlen, wo man sagt, so kleine Rituale oder irgendwas, was man den Kindern ganz konkret an die Hand geben kann, wenn sie jetzt sich ein bisschen schwer tun in der Schule?
Das fängt, finde ich, schon deutlich vor der Schule an, nämlich den Grundstein dafür zu legen, dass mein Kind immer und mit allem die unbedingte Sicherheit hat, wurscht was ist, ich kann es der Mama oder dem Papa erzählen und da passiert nichts Blödes. Das ist das A und O.
Das fängt wahrscheinlich schon, wie Sie sagen, im Krippenalter, im Kindergartenalter an oder wenn Sie überhaupt mal dann halt erzählen können. Also das ist immer das Wichtigste, ein guter Anker zu sein für die Kinder. Leider, oder wie soll man sagen, es ist ja so, man kann nicht alle Probleme lösen für die Kinder. Man würde zwar als Mama oder Papa wahrscheinlich oft gerne eingreifen. Da kommen wir jetzt auch schon so in die spezielle Thematik, sag ich mal, wenn es in die Richtung Mobbing geht oder wenn ich merke, mein Kind tut sich schwer, Freunde zu finden. Es ist so ein bisschen Außenseiter. Auch da möchte man am liebsten ja helfen dem Kind. Wie geht man denn da als Eltern richtig um?
Also da ist ja auch erstmal so die Frage, wie bekomme ich mit, dass so ein Mobbing stattfindet? Das ist ja auch oft was, was so erstmal so im Verborgenen und sonst wie stattfindet. Und ich merke vielleicht eben auch erstmal eine Verhaltensänderung am Kind. Da erstmal wirklich verstehen zu wollen, ja, mit dem Kind auch zu sprechen, was ist denn eigentlich los? Beim Mobbing geht es ja auch darum, um ein Stück weit Kontrollverlust, ja, also die Täter sozusagen, ja, die aus unerfindlichen Gründen, und das hat in der Regel nichts mit dem, also in der Person, die gemobbt wird, ja, die Ursache, sondern wirklich einfach im Täterverhalten, dass da Kontrolle einfach verloren gegangen ist. Und wenn ich dann natürlich vielleicht als Mama und als Papa schützen will und sofort lospresche, ist es auch vielleicht ein Stück weit, da stülpe ich jetzt gleich wieder was drüber. Also das nur so im Hinterkopf zu behalten, das Kind da abzuholen, so von wegen, hey, was ist los und was brauchst du, was willst du? Und ansonsten ist es ganz, ganz wichtig, da schnellstmöglich einfach auch Klarheit, Transparenz herzustellen, auch mit der Schule zu involvieren. Mobbing hat auch immer was mit Struktur, strukturellen Problemen struktureller Gewalt zu tun, ja. Also es kann dann irgendwie eher entstehen, auch wenn da vielleicht Schlupflöcher sind. Ja. Von daher laden wir da auf jeden Fall ein, mit der Schule in Kontakt zu gehen, mit der Lehrkraft auf jeden Fall. Und ansonsten natürlich ganz arg einfach dieses Emotional-Dasein fürs Kind und ganz klar diese Aussage, hey, du bist nicht schuld. Mhm. Ja. Und ganz klar auch diesen Blick auf Ressourcen, was kannst du gut, Selbstwirksamkeit finde ich überhaupt bei diesem ganzen Thema, überhaupt im Leben, aber klar, grundsätzlich auch beim Thema Lernen und Schule ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was kann ich tun und was hat eine Wirkung? Ja, wo fühle ich mich wirkmächtig? Ja, genau.
Was kann es zum Beispiel sein, diese Selbstwirksamkeit zu spüren? Wie kann ein Kind diese Selbstwirksamkeit erleben?
In dem allerersten Schritt, ich gehe mit dem, was da Scheußliches in der Schule passiert, gehe ich zu Mama und oder Papa und erzähle, ich werde rumgeschubst im Pausenhof, ich werde ausgeschlossen, die lachen über mich, dass ich da den Schritt schaffe, in meiner kleinen Welt Öffentlichkeit herzustellen. Und die erste sinnvolle Öffentlichkeitsherstellung passiert den Eltern gegenüber.
Also es ist nicht so, dass die Eltern dann das Problem für das Kind lösen sollen oder können, aber man soll auf alle Fälle aktiv werden, Lehrer einbinden.
Begleiten, einen sicheren Hafen bieten, die Zuversicht unbedingt zu vermitteln, das kriegen wir gelöst. Und das musst du nicht alleine, aber wir brauchen dich dazu. Ja? Also da wieder der Aspekt der Selbstwirksamkeit, es geht nicht ohne dich, wir können es nicht für dich tun, aber mit dir.
Also stützen, begleiten, für das Kind da sein. Welche Rolle spielen denn außerschulische Aktivitäten und Angebote bei diesem Thema? Also es geht jetzt auch so in die Richtung nicht Selbstwirksamkeit, aber auch Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein des Kindes stärken.
Ja, finde ich ein super spannendes Thema, weil klar, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und natürlich wird auch immer so ein bisschen gemessen an Noten und Erfolgen, aber wir sind ja noch viel, viel mehr, ja, und Persönlichkeitsbildung ist ja auch mehr als Schulbildung und Leistungen und jedes Kind, jeder Mensch ist so unterschiedlich auch veranlagt und was weiß ich, ist vielleicht körperlich, sportlich, fit unterwegs. Der oder die andere spielt gerne Schach oder beschäftigt sich mit, ich habe keine Ahnung, welchen Themen auch immer. Da möglichst breit irgendwie aufgestellt zu sein und zu wissen, was kann ich gut, was macht mir richtig Spaß, was fällt mir leicht, wo habe ich vielleicht auch besondere Fähigkeiten. Das ist auf jeden Fall was stark macht und uns auch uns Erwachsene ja durchs Leben trägt.
Neben der Schule, haben wir jetzt gehört, spielen auch solche Aktivitäten, auch Freundeskreis. Manchmal haben die Schüler oder die Kinder ja auch außerhalb der Schule Freunde und nur in der Schule klappt es nicht so gut. Aber welche Rolle spielt jetzt zum Beispiel ein stabiles Elternhaus? Ich denke mal, das haben wir ja auch schon angesprochen. Die Eltern sind eigentlich so der zentrale Anker fürs Kind. Schauen wir mal so ein bisschen zum Familienklima. Was sollten denn Eltern vielleicht auf alle Fälle vermeiden im Hinblick auf Leistungsdruck? Oder auch, was auch immer ein Thema ist, im Babyalter schon anfängt, Vergleiche mit anderen Kindern?
Zentral ist, dass das Kind so sein darf, wie es ist und dass es nicht die Fortsetzung meiner Biografie werden muss. Die eigenen Visionen, die sich vielleicht nicht erfüllt haben in meiner Schul- und Studien- oder Ausbildungskarriere, nicht zu sagen, bei mir hat es nicht geklappt, aber das muss jetzt die Tochter oder der Sohn hinkriegen. Und Drittklässler dreimal die Woche schon zur Nachhilfe zu schleifen, das finde ich schwierig. Das finde ich tatsächlich an dem, was Kinder in dem Alter brauchen, vorbei. Und da ist es ganz oft so der Wunsch nach Erfüllung eigener Visionen, eigener Ziele, die nicht zu realisieren waren. Und einen zweiten wichtigen Aspekt finde ich, den Dingen die Größe zu lassen, die sie tatsächlich haben. Und wenn die Nachschrift ein Fünfer geworden ist, dann geht deswegen die Welt nicht unter. Ja, dann hat man vielleicht ein bisschen zu wenig geübt oder was auch immer, oder es war ein schlechter Tag oder ich habe schlecht geschlafen, oder es gibt 1003 Gründe dafür. Aber daraus kein Familienthema zu generieren, sondern es dabei zu belassen, was es ist, nämlich eine 5 in der Nachschrift, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das halte ich für ganz wichtig, dass Eltern da eine souveräne Gelassenheit haben. Und ich finde so ein inneres Elternmantra, das heißt Scheiter heiter, unbedingt hilfreich und entlastend für Kinder. Es darf auch mal passieren, dass mal was daneben geht.
Mit dem Scheitern muss man auch immer wieder umgehen im Leben. Man soll nicht zu viel Druck machen. Jedes Kind ist ja auch unterschiedlich. Manche Kinder machen sich ja selber unglaublichen Leistungsdruck und da sagen die Eltern sogar immer, hey, nicht so schlimm und stress dich mal nicht so. Wie kann man diesen Kindern helfen oder was brauchen diese Kinder?
Da finde ich es wichtig, sich auf die Suche zu machen, was diese Kinder so antreibt. Was sind so die inneren Motivatoren dieser Kinder, die sagen, schneller, schneller, schneller. Um da für Entlastung zu sorgen und eine Wahrnehmung zu generieren von, es ist okay, so wie ich bin. Und wenn es in der Rechenprobe ein Dreier ist, dann ist es ein Dreier. Okay, gut, Punkt.
Und vielleicht dann auch als Eltern schauen, wo kommt es eigentlich her?
Ja, unbedingt.
Und was ist mit dem anderen Extrem? Was ist mit den Kindern, die sagen, ist mir doch egal, was ich für Noten habe, ich habe keinen Bock auf Lernen und ist alles doof, die so eine Verweigerungshaltung haben?
Ja, auch da finde ich spannend, mal genauer hinzuhören und nachzufragen, warum eigentlich genau. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, jedes Kind irgendwie auch was lernen möchte. Und da aber vielleicht wirklich hinzugucken, welche Rahmenbedingungen gibt es vielleicht, die es schwerer machen? Gibt es Überforderung, Unterforderung? Gibt es irgendwie welche Konflikte auch immer oder was auch immer? Ja? Und da einfach ins Gespräch zu gehen und zu schauen, genau, wie können wir es vielleicht ein bisschen spannender machen auch? Ja? Vielleicht auch gemeinsam zu lernen. Und da spielt ja, finde ich, auch dann so ein bisschen das Thema, wenn wir so nach Motivation auch gucken und fragen, dann geht es ja auch gerade im Zusammenspiel mit den Eltern ja auch so ein bisschen um das Thema Lob. Wir sind soziale Wesen alle miteinander und wir brauchen alle Lob und Bestärkung, genau, die kleineren Menschen noch viel mehr als die größeren. Und da finde ich es aber auch mal spannend, dann mit den Eltern mal hinzugucken, was lobe ich denn eigentlich und wofür und an welcher Stelle. Also lobe ich jetzt die 1 oder die 2, also das Ergebnis, ja, oder lobe ich das Kind vielleicht auch oder bestärke es, ja, für den Aufwand, ja, die Bemühungen, die Bestrebungen, ja, die es auch, ja, betrieben hat, so, ja, und dann auch möglichst konkret rückzumelden, ja, so, Mensch, du, ich habe jetzt gesehen, du hast dir die letzten Wochen richtig viel Mühe gegeben, ach, was weiß ich, zum Beispiel schön leserlich zu schreiben oder hast dir richtig viel Mühe gegeben, warst da richtig hartnäckig und hast dich mit diesem schwierigen Thema auseinandergesetzt und das finde ich wahnsinnig wichtig, ja.
Ich finde es deswegen so wichtig, weil es damit auch dem Rechnung trägt, was so die Ausstattung meines Kindes betrifft. Das ist immer so bei dem Schlagwort Teilleistungen. Es ist nun mal nicht so, dass alle Kinder gleich gut lesen, schreiben und rechnen können. Und wenn man kein eigenes Thema hat mit Teilleistungen, also Stichwort Dyskalkulie, Legasthenie, Leserechtschreibstörung, dann hat man in aller Regel keine Vorstellung, was das für ein Aufwand bedeutet, wenn ich eine Legasthenie habe, eine Seite Text zu lesen und zu verstehen. Und was für andere Kinder so selbstverständlich und so einfach gelingt, gelingt vielleicht für mein Kind nicht. Und wenn sich das hinsetzt und sich durch so eine halbe Seite Text quält, dann ist das ein kaum zu ermessender Aufwand, den das Kind da betreibt. Und wie du gesagt hast, den Einsatz, den Aufwand, der betrieben wird, den in Fokus zu nehmen, den zu würdigen, den zu wertschätzen, das ist ganz wichtig.
Haben Sie den Eindruck, dass da mittlerweile die Schulen auch mehr Rücksicht drauf nehmen, dass jedes Kind so ein eigenes Tempo vielleicht braucht, so ein eigenes Lerntempo hat?
Da glaube ich, sind wir nach wie vor noch im Rahmen dessen, was unser Schulsystem in Bayern hergibt. Und da ist sicherlich Luft nach oben, ja. Also es gibt ja zum Beispiel für eine diagnostizierte Teilleistungsstörung im Bereich Lese-Rechtschreiben gibt es einen sogenannten Nachteilsausgleich. Das heißt, da wird die Rechtschreibung nicht benotet im Deutschen und es gibt einen Zeitzuschlag für Aufsätze und Diktate. Aber das gibt es zum Beispiel in der Dyskalkulie, also in der Teilleistungsstörung im Kontext Rechnen, nicht. Das heißt, da besteht tatsächlich eine Ungleichbehandlung. Also wenn Lesen und Schreiben nicht gut gelingt, das wird berücksichtigt. Wenn aber Rechnen nicht gut gelingen kann, aus klar definierten Gründen heraus, dann findet es keine Berücksichtigung. Also da bräuchte es meiner Einschätzung nach dringend eine Anpassung.
Kommt vielleicht noch, wäre wünschenswert, vielleicht entwickelt sich da noch was in diese Richtung. Das sind jetzt systemabhängige Faktoren. Was können Eltern ganz gezielt tun? Was stärkt Kinder besonders, wenn Schule gerade schwerfällt? Was kann ich als Mama und Papa machen?
Ich fände schon mal wichtig zu sagen, jetzt ist es gerade so und das kriegen wir auch wieder anders hin.
Also dem Kind auch richtig signalisieren, es ist okay, dass sich das jetzt blöd anfühlt. Das ist ganz normal, wenn auch mal was nicht so gut läuft, aber das geht auch wieder vorbei.
Ja, genau. Und lass uns gucken, was wir zusammen hinkriegen, dass es leichter wird für dich.
Ab wann, sag ich mal, sollte man sich denn Sorgen machen? Ab wann ist es nicht mehr so normal? Ich meine, jedes Kind sagt wahrscheinlich mal, oh, Schule blöd, ich mag nicht hin. Aber ab wann sollte man sich dann vielleicht auch Unterstützung holen?
Also vielleicht schließt so ein bisschen zu dem an, was ich am Anfang gemeint habe, wenn man so wirklich merkt, so dieses Ungleichgewicht, ja, also dieses Pendeln haut so gar nicht mehr hin, ja, das so dauerhaft in so einem Stresserleben irgendwie verharrt. Und so grundsätzlich, glaube ich, ist unsere Haltung hier immer, das schadet gar nichts. Also sich rechtzeitig einfach wirklich irgendwie Unterstützung holen. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt in der Schule die Möglichkeit, zum schulpsychologischen Dienst zu gehen oder einfach hier in die Beratungsstelle zu kommen, ja. Wir machen das ja auch möglichst unkompliziert, anrufen, Termin vereinbaren, vorbeikommen und auch schon die kleinen Bauchschmerzen zu versorgen. Ja. Also dass es nicht so ein riesengroßes Thema schon geworden sein muss, Kind in den Brunnen gefallen, wie man so sagt, sondern einfach wirklich auch beim kleinsten Bauchschmerz oder der Fragestellung, hey, passt es so noch oder genau, müsste man was tun, sich einfach schon zu melden.
Also gar nicht warten, bis es wirklich nicht mehr auszuhalten ist, sondern lieber zu früh kommen und einfach mal gucken, wie kann man denn unterstützen. Und man muss auch nicht wahrscheinlich dann sagen, so jetzt wird ein halbes Jahr lang wöchentlich hierher gegangen, vielleicht reicht manchmal auch ein Gespräch oder zwei.
Ja, genau so ist es. Und ich finde, ein guter Zeitpunkt hier anzurufen ist immer dann, wenn ich das Gefühl habe, oh, das ist aber blöd, das ist aber schräg, das macht mir Kummer.
Es ist auch ja beruhigend für die Eltern zu wissen, dass da einfach Hilfe da ist, dass es jemanden gibt, der mir da vielleicht auch einfach mal einen Tipp, einen Ratschlag geben kann. Gibt es einen Satz, einen Gedanken, den Sie Eltern zum Thema Schulfrust noch mitgeben möchten?
Es geht immer um Kinder und nie um Noten.
Das ist vielleicht schon einfach eine ganz gute Haltung, die man dem Kind vielleicht vermitteln kann fürs ganze Leben, dass man sich nicht immer nur nach der Leistung bemessen soll, weil im besten Fall ist Schule ja auch irgendwo ein Training für das Leben.
Absolut. Und ja, es sind Noten, es ist ein Zeugnis, was man in die Hand bekommt. Natürlich ist es so ein Türöffner und man braucht es natürlich für alles Mögliche. Ich fand das ganz schön. Mir ist da gerade tatsächlich ein Papa aus der Beratung eingefallen, der da mit so einer ganz lässigen Haltung, da ging es, glaube ich, um Realschule und sonst wie, ja, in ein paar Jahren irgendwie ist das Zeugnis eh vergessen. Ja, und es geht um ganz andere Werte und Dinge und Wichtigkeiten und Bedeutungen im Leben. Und klar, Schule, Leistung hat einen großen Raum, einen großen Platz. Und da gibt es noch viel, viel mehr drumherum.
Und es gibt ja meistens auch mehrere Wege, die zu einem Ziel führen können. Also es ist nicht immer nur das Abitur und das Studium, sondern es gibt auch viel mehr Wege, wie man einfach sein Ziel erreichen kann. Ein spannendes und wichtiges Gespräch, finde ich, das wir heute geführt haben, mit vielen praktischen Tipps aus Ihrer Beratungsarbeit. Vielen Dank dafür. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über die Angebote der Caritas-Beratungsstellen erfahren wollen, dann finden Sie die Infos wie immer bei uns in den Shownotes hier. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Bis zur nächsten Folge von Total Sozial.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.